Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Man forscht und fantasiert immer gerne in eine Zukunft hinein, in der wir schon auch komplett andere Leute sind, mit anderen Ansprüchen, mit anderen Wünschen.
Von was wir sehen, wir können unsere Erfahrungen in VR zum Beispiel viel reicher machen mit Berührungen.
Was für Anwendungsbereiche gäbe es nicht?
Heute bin ich beim Exzellenzcluster CT zu Gast und das macht mich ein wenig sentimental. Denn genau mit diesem Cluster fing alles an. Das war die erste Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Damals ging es um das taktile Internet, um intelligente Textilien, Roboter und Hilfe im OP. Könnt ihr gerne nachhören, das war im August 2021. Heute bin ich wieder beim CT in Dresden und wir sprechen über Berührungen im Metaverse. Was das ist, erklären wir gleich. Und CT steht übrigens für Center for Tactile Internet with Human in the Loop. Meine erste Gesprächspartnerin ist Katja Krug vom Interactive Media Lab Dresden. Sie forscht zu Mixed Reality und darunter konnte ich mir erstmal nicht viel vorstellen.
Mixed Reality ist so ein bisschen der Überbegriff, den man definiert hat für Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality. Ich glaube, Virtual Reality ist den meisten Leuten irgendwie ein Begriff mit VR-Brillen, ist ja relativ kommerziell erhältlich, wo die komplette Welt mehr oder weniger durch eine virtuelle Welt ersetzt wird. Augmented Reality könnte einem auch was sagen, gerade wenn man sich ein bisschen auch mit so Spielen wie beispielsweise Pokémon Go oder sowas auseinandersetzt, dass eben beim Thema Augmented Reality die reale physische Welt angereichert wird mit Virtualität, also beispielsweise mit Hologrammen. Mixed Reality umfasst praktisch alles, was so ein bisschen sich in diesem Themenbereich abspielt.
Und das Metaverse, wie passt das da rein?
Das Metaverse ist ein Konzept, was sich jetzt erstmal nicht vordergründig um Mixed Reality dreht, sondern es gibt schon eine ganze Weile und man versteht das sozusagen als nächste Evolutionsstufe des Internets. Das ist in den 90er Jahren gerade vor allem populär geworden durch einen Roman, einen Science-Fiction-Roman namens Snow Crash. Da wurde praktisch die nächste Iteration des Internets als digitale, virtuelle Welt gezeichnet, in die man sich einloggen kann, in der man sich immersiv aufhalten kann. Und seitdem ist es immer wieder aufgegriffen worden in Popkultur, in den Medien und jetzt natürlich gerade in den Vordergrund geraten durch Facebook bzw. Meta, die den Begriff aufgreifen und versuchen, diese nächste Evolutionsstufe zu erreichen.
Was möchten Sie in Ihrer Forschung denn herausfinden? Was interessiert Sie am meisten?
Was mich persönlich am meisten interessiert, ist, wie Kommunikation und Kollaboration sich in Zukunft in diesen Bereichen Mixed Reality, Metaverse, Virtual Reality verändern und anpassen wird. Ob wir versuchen werden, all diese neuen Dinge an die Realität anzupassen oder ob wir uns als Menschen an die neue Realität anpassen werden in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten und durch die neuen Möglichkeiten, die sich dadurch irgendwie ergeben. Im Grunde werden wir uns anpassen oder werden wir versuchen, alles um uns herum anzupassen. Das ist so ein bisschen mein Forschungsinteresse.
Wenn Sie sich jetzt abseits des technischen Machbaren einfach etwas herbei wünschen dürften, was wäre so Ihre Traumvorstellung eines Systems, das es noch nicht gibt?
Meine Traumvorstellung? Okay, ohne jetzt über technische Machbarkeit nachzudenken, wäre das definitiv etwas, was mir die Verwendung all meiner Sinne erlaubt, also inklusive auch Geschmack und Geruch. Wenn ich mich einfach einloggen könnte in so eine Plattform und ich könnte an den Strand gehen beispielsweise und ich fühle den Wind und ich rieche das Meer und dann hole ich mir einen Cocktail an der Cocktailbar und den Cocktail kann ich schmecken und der wird in irgendeiner Art und Weise übertragen. Das kann ich am besten nicht nur mit meinem super extra teuren mehrere tausend Euro System machen, sondern am allerliebsten einfach mit einem Chip, den klebe ich mir an den Kopf, dann lege ich mich irgendwo hin in mein Bett oder so und bekomme all diese Erfahrungen, all diese sensorische Stimulation und die Möglichkeit zur Kommunikation einfach direkt ins Gehirn gestreamt. Das wäre mein Traum.
Ich glaube, das hätten wir alle gerne, oder? Ein Chip, der uns in 0,0 nix und vor allem fast umsonst mal eben an einen traumhaften Strand bringt. Wäre auch für das Klima gar nicht schlecht. Aber gehen wir zurück in die Realität. Denn damit wir uns in künstlichen Umgebungen wohlfühlen, braucht es schon einige Faktoren. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Sprachassistenten. Klar, es ist toll, wenn ich zum Beispiel beim Autofahren meinem Handy irgendwelche Sachen auftragen kann. Aber um ehrlich zu sein, komme ich mir dabei auch ziemlich blöd vor, wenn ich mit einem technischen Gerät spreche. Damit will ich sagen, die vorhandene Technik ist das eine, aber sie muss auch von uns Menschen angenommen werden, sonst bringt das ja alles nichts, oder?
Auf jeden Fall. Man forscht und fantasiert immer gerne in eine Zukunft hinein, in der wir schon auch komplett andere Leute sind, mit anderen Ansprüchen, mit anderen Wünschen. Die Realität wird aber sein, dass wir uns den größten Teil unseres Lebens in irgendwelchen Übergangsphasen befinden werden, in der wir irgendwie gucken müssen, dass die Dinge, die wir vorhanden haben, die Technologien und Gerätschaften, die wir vorhanden haben, eingesetzt werden können, damit wir über große Strecken hinweg auch Zugriff auf diese neuen virtuellen Technologien oder Konzepte haben können. Erstens das und zweitens natürlich der komplett soziale Aspekt.
Interessanterweise geht es trotz all der Technik erstmal um unser Gefühl. Fühlen wir uns gut in der virtuellen Welt? Fühlen wir uns wohl? Können wir uns entspannen und auch mal abschalten? Vieles kann uns dabei in die Quere kommen.
Das ist einerseits diese Latenzgeschichte, dass wir nicht sekundenlang auf eine Antwort warten wollen oder müssen oder das Gefühl haben, man fällt sich gegenseitig ins Wort die ganze Zeit. Auf der anderen Seite, was auch so ein bisschen technische Aspekte sind, die gerade im Metaverse sehr relevant werden, sind Repräsentationsgeschichten. Wenn man in einem virtuellen Raum jemanden gegenüber sitzt und der sieht, auf gut Deutsch gesagt, einfach gruselig aus, dann könnte das eventuell auch dazu führen, dass man sich in der Kommunikation nicht mehr wohlfühlt. Also dass diese Person sich nicht so verhält oder nicht so aussieht, wie man es erwartet. Oder irgendwelche nonverbalen Signale fehlen. Ich bin mir nicht sicher, wie ist meine Aussage gerade angekommen oder wie ist die Person mir gegenüber eingestellt oder gestimmt. Da müssen ganz viele verschiedene Aspekte und viele Sinne auch bedient werden, um in zwischenmenschlicher Kommunikation irgendein Wohlfühlen erreichen zu können.
Ich habe gerade so eine Idee von einem Computerspiel, wo eigentlich alles sehr, sehr realistisch aussieht. Und dann, wenn die sprechen, dann haben die manchmal Licht im Mund. Also da ist irgendwie das falsch gerendert oder falsch gerechnet, sodass dann praktisch der Mund ein Loch ist und man kann durch die Person durchgucken. Und das macht den ganzen Zauber, alles, was vorher Realität oder realistisch wirkte, eigentlich wieder kaputt, weil halt eine Sache irgendwie nicht menschlich ist oder nicht so passt. Das heißt, so Kleinigkeiten können einen total aus der Bahn werfen, oder?
Genau, das sind so die Probleme, bei denen wir dann ganz schnell in den Uncanny Valley abrutschen. Also wenn irgendwas nicht 100%ig unserer Erwartungshaltung entspricht, vielleicht im schlimmsten Fall aber auch noch wirklich, wirklich nahe dran ist, also sehr, sehr, sehr kurz davor, so zu sein, wie wir es denken, und dann ist aber irgendwas stimmt nicht, dann rutschen wir in den sogenannten Uncanny Valley-Effekt rein. Also das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem wir als Menschen, menschenähnliche Roboter oder auch Avatare, virtuelle, digitale Avatare, die eben gerade so ganz kurz vor realistisch, aber dann doch nicht ganz, als ganz besonders unheimlich und auch ein bisschen bedrohlich empfinden. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Einerseits kann es natürlich ausgelöst werden durch sowas Plakatives wie Licht im Mund. Andererseits kann das aber auch dadurch ausgelöst werden, dass einfach einzelne Mundbewegungen nicht stimmen oder die Augen nicht ordentlich, also halb geschlossen sind, sondern zu viel von der Pupille sichtbar ist. Das sind ganz, ganz kleine Details, die dazu führen, dass wir uns sehr, sehr unwohl fühlen. In der Forschung arbeitet man relativ oft dagegen, indem man praktisch das komplette Ding umdreht und möglichst versucht, die Avatare comichaft, cartoonhaft und möglichst unrealistisch aussehen zu lassen, damit wir uns gar nicht in diesen gefährlichen Bereich begeben können. Was dann aber natürlich dazu führt, dass so richtige menschliche Verbindungen, wenn ich die versuche, eine menschliche Connection zu einer Giraffe oder einer, ich weiß nicht, einem Ballonmenschen zu knüpfen, das kann vielleicht ein bisschen schwierig sein.
Das heißt aber, es ist eher ein Gefühl, das ich habe. Also ich kann es vielleicht gar nicht so genau festmachen, was mich stört an dem Gegenüber, aber ich merke, irgendwas ist gruselig, irgendwas passt nicht, oder? Also es können wirklich Nuancen sein, die ich unterbewusst wahrnehme.
Genau, das ist relativ schwierig. Das ist einfach eine Empfindung. Und ich bin mir relativ sicher, dass das jeder, der zumindest auch mal irgendwie ein Videospiel gespielt hat und irgend so eine Cutscene, wo eine Unterhaltung stattfindet, wo sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt wird in die Gestaltung der einzelnen Figuren in dieser Cutscene, jeder dieses Gefühl hatte so, ich wünschte, die würden ihren Mund lieber gar nicht bewegen. Ich wünschte, das würde ich gar nicht so genau angucken müssen.
Was hat sich da in den letzten Jahren zum Positiven verändert? Also was hat man in den Griff gekriegt und wo gibt's noch die größten Schwachstellen?
Also in Bezug auf den Uncanny Valley-Effekt, das Problem besteht nach wie vor. Natürlich hat man mit neuer Technologie und neuen Techniken kommt man immer näher ran an diese hochrealistischen Figuren und Abbildungen von Menschen, die es vielleicht gerade aus dem Valley wieder rausschaffen können. Aber natürlich hat auch nicht jeder Entwickler und nicht jedes Studio und nicht jede Forschungsanstalt die Möglichkeit, so viel Aufwand reinzustecken, um nur hochrealistische Renderings von Menschen, direkte digitale Kopien von Menschen anzufertigen. Dementsprechend gibt es da relativ viel Luft nach oben. Der komplette Themenkomplex Repräsentation ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Ich denke da immer ganz gerne an ein Paper, was ich mal gelesen habe. Da ging es darum, dass in einem VR-Spiel zwei Menschen miteinander Pictionary gespielt haben. Und danach wurden sie gefragt, welche der Repräsentationen sie bevorzugen in diesem Pictionary-Space. Und es waren relativ viele Teilnehmende, die haben einen Avatar bevorzugt, der gar keinen Torso hat, beispielsweise. Weil man dann sehen kann, wie die Person etwas an die Tafel malt, während sie es an die Tafel malt. Ich kann durch den Menschen durchgucken und finde das in dem Moment praktischer. Das zeigt aber auch, dass im Normalfall würde ich mich nicht dafür entscheiden, mich mit einem Menschen ohne Torso zu unterhalten. Aber situationsbedingt ist das vielleicht ganz praktisch. Dementsprechend gibt es da ganz, ganz viel Spielraum noch herauszufinden, in welchen Situationen brauchen wir welche Darstellungen von Menschen, welche menschlichen Repräsentationen und in welchen können wir sie vielleicht sogar weglassen, um Rechenleistung oder sowas zu sparen. Und da wollen wir auch gerne ein bisschen genauer reinzoomen bei CETI, um ein bisschen expliziter herauszufinden, wie, was, wann, wo notwendig ist, was wir vielleicht substituieren können, was wir brauchen und was wir nicht brauchen.
Wie sieht Ihre Forschung konkret aus? Womit beschäftigen Sie sich momentan?
Momentan beschäftige ich mich damit, einen Prototypen zu bauen, der uns eine leichte Kommunikation und Kollaboration über Augmented Reality und virtuelle Repräsentation von Menschen erlaubt. Also, dass wir praktisch in verschiedenen Räumen sitzen oder auch im gleichen Raum sitzen können. Wir haben dabei Headsets auf, wir haben Augmented Reality-Brillen auf und haben virtuelle Hologramme, Avatare von unseren Kollaborateuren oder Kommunikationspartnern mit im Raum. In den nächsten Schritten möchte ich mich eben genau mit diesen Fragen ein bisschen näher befassen, genau ein bisschen anwendungsspezifisch gucken, welche Avatare brauche ich, wofür auswerten, wo fühle ich mich wohl, auch ein bisschen auswerten. Was, wenn wir diese Präsenzformen mischen? Wenn ich jetzt neben jemanden sitze, der physisch vorhanden ist und ich habe aber außerdem das Hologramm eines Menschen bei mir mit im Raum, gibt es dann bei mir einen Unterschied? Schließe ich die eine Person aus oder schließe ich die andere Person mehr ein? Fühle ich mich zu der physisch vorhandenen Person mehr hingezogen mit meiner Kommunikation, weil sie eben da ist? Oder ist die holographische Person einfach spannender, interessanter? Und die möchte ich mir mehr anschauen. Die bekommen mehr Aufmerksamkeit von mir. Also ein bisschen auch dieses ganze Thema Verteilung der Aufmerksamkeit im Kommunikationsraum.
Warum? Die große Frage in der Forschung. Warum? Also die Beispiele, die wir jetzt besprochen haben, da ging es hauptsächlich um Unterhaltung, um Videospiele zum Beispiel oder eben irgendwie solche Dinge. Was für andere Anwendungsbereiche gäbe es denn dafür?
Was für Anwendungsbereiche gäbe es nicht? Wenn man sich ein bisschen entfernt von diesem Videospielgedanken und das Metaverse wirklich betrachtet als eine nächste Evolutionsstufe des Internets, dann wird einem auch so ein bisschen klar, was auch der Anspruch dran ist, dass wir einerseits alltägliche Dinge, die wir jetzt schon im Internet tun, weiterhin tun können, bloß auf eine einfachere oder intuitivere Art und Weise und dass andererseits eben auch diese fantastischen Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise möglich gemacht werden. Es gibt natürlich auch Bereiche, die davon im Rahmen von Skill Transfer, Skill Acquisition, also den Übertragen von Kenntnissen und von Fähigkeiten, total profitieren können. Zum Beispiel, wenn wir über die Medizin sprechen, das Metaverse oder die Anwendung von medizinischen Beispielen im Metaverse könnte dafür sorgen, dass Chirurgen beispielsweise kritische Situationen üben können, bei denen im Normalfall was ganz Furchtbares passieren kann. Oder wir haben so eine Situation, die wir in einem virtuellen, sicheren Raum modellieren können, wo wir vielleicht noch über große Distanzen hinweg Experten hinzuschalten können, die dich direkt beraten, die dir direkt mit dem Finger drauf zeigen können, hier hast du das und das zu tun und das darfst du nicht machen. Und auf diese Art und Weise mit realistischem haptischen Feedback, mit Instrumenten, die dir in irgendeiner Art und Weise Feedback geben, zu erlernen, wie man in solchen Situationen zu reagieren hat. Das wäre zum Beispiel eines dieser Anwendungsbeispiele, die einen großen positiven Einfluss auf unsere Realität haben könnten.
Das heißt, man könnte auf zum Beispiel große Entfernungen in einem winzig kleinen Krankenhaus, da könnte sich der Superchirurg von ganz woanders, von einem anderen Kontinent dazuschalten und Tipps geben und sagen, mach mal dies, mach mal jenes. Und eventuell, Fragezeichen, auch selber was steuern in Zukunft, aus der Ferne operieren?
Genau, das wäre so einer der Ziele. Ich meine, wir haben ja jetzt schon robotergestützte OPs, die auch schon im Einsatz sind und auch schon erfolgreich durchgeführt werden. Also möglich ist es bereits. In Verknüpfung mit dem Metaverse und mit all den Gerätschaften, die wir im Metaverse einsetzen können und wollen, könnte man dafür sorgen, dass gerade solche OPs noch effektiver und noch einfacher gestaltet werden. Zum Beispiel, worüber diejenigen Chirurgen und Chirurginnen, mit denen ich gesprochen habe, oft klagen bzw. sich ein bisschen beschweren, ist, dass man, wenn man diesen Da Vinci-Roboter benutzt und diese Joysticks zum Operieren, was total fehlt, ist eben dieses haptische Feedback. Wenn man was greift und an was zieht, dann hat man keinen ordentlichen Indikator dafür, ab wann geht's vielleicht kaputt, ab wann ziehe ich zu stark, ab wann drücke ich zu fest. Natürlich sind das alles hochtrainierte Experten, die können das trotzdem, aber da ist sehr viel Training dafür notwendig. Und wenn wir uns jetzt diese multisensorische Landschaft vorstellen, die wir damit vereinen können, dann können wir sagen, hey, nicht nur machen wir Roboter-OPs über große Entfernungen möglich, nicht nur erlauben wir praktisch dabei, dem Chirurgen oder der Chirurgin in dem Moment als Repräsentation eines Avatars mit im Raum zu stehen, um die Leute, die tatsächlich an der Person stehen, irgendwie zu beraten oder sich mit denen auseinanderzusetzen, sondern wir ermöglichen auch realistisches Feedback. Wir ermöglichen eine Situation, die sich für die Experten genauso anfühlt, als wären sie tatsächlich da.
Vorhin ist zweimal das Wort immersiv gefallen. Ich glaube, das müssen wir auch kurz erklären. Was heißt immersiv?
Immersion ist ein sehr, sehr vielfältiger, großer Begriff. Also Immersion bedeutet im Grunde eintauchen. Sich also in eine Welt, in eine Umgebung, in eine Erfahrung eintauchen und sich so sehr drin vertiefen, bis zu einem gewissen Punkt, dass man beispielsweise auch Dinge vergessen kann, die einem sonst irgendwie relativ gewahr sind. Die Immersion, von der wir im Kontext des Metaverse vor allem sprechen, ist so diese sensorische Immersion, die wirklich darauf abzielt, dass wir all unsere Sinne auf eine Art und Weise bedienen, dass wir unsere Wahrnehmung so ein bisschen austricksen können. Also, dass wir visuell, auditiv, haptisch, olfaktorisch und was es sonst noch alles so gibt, so stimuliert werden, dass uns gar nicht mehr bewusst ist, dass wir eben, was heißt bewusst, natürlich rein rational gesehen weiß ich, dass ich noch in diesem Raum bin, im Labor oder in meinem Wohnzimmer oder sowas. Aber die Virtualität fühlt sich wie die Realität an und ich kann das auch über einen Zeitraum hinweg fast vergessen.
Wie immer in der Forschung gibt es natürlich auch Herausforderungen, die es zu lösen gilt.
Wir haben so das Thema Suchtgefahr einerseits, dass wir, wenn wir wirklich solche Erfahrungen ermöglichen können, ist klar, dass man dadurch dazu eine leichte Sucht entwickeln kann, wenn es fantastische Erfahrungen sind, wenn es Erlebnisse sind und dann diese virtuellen Beziehungen, kann ich die noch unterscheiden von den Beziehungen zu den Menschen um mich herum oder will ich das überhaupt? Vielleicht sind die virtuellen Beziehungen deutlich angenehmer für mich als meine realistischen Beziehungen. Dann haben wir natürlich auch das Thema Umweltbelastung beispielsweise. Wenn wir große, gigantische virtuelle Welten aufspannen, dann muss das irgendwo berechnet werden. Dann müssen irgendwo die Server dazu stehen und dann muss da irgendwo ganz, ganz viel angezapft werden. Dementsprechend werden wir auch darauf achten, also da kommt nochmal ganz dieses Thema zum Beispiel Repräsentation, wie viel brauche ich wirklich, wie viel kann ich maximal aushalten von Thema XY, Latenz beispielsweise. Das sind ja nicht nur Gedanken, die man sich aus Faulheit macht oder weil man keine Ressourcen zur Verfügung hat, sondern auch, ich muss nicht immer das Maximale an Rechenleistung rauspumpen, wenn auch weniger geht, auch um ein bisschen die Umwelt zu schützen.
Insgesamt geht es darum, über das Internet mit allen unseren Sinnen verbunden zu sein. Das wäre zumindest ein Ziel der Forschung. Ich könnte also riechen, was bei meiner Mutter im Kochtopf schmort, obwohl sie tausende von Kilometern entfernt ist. Das ist jetzt mal meine Traumvorstellung. Obwohl es andererseits gemein wäre, das dann nicht essen zu können. Aber vielleicht geht irgendwann auch das. Wer weiß.
Es gibt ganz viele verschiedene Gerätschaften, die unsere anderen Sinne ansprechen sollen, beziehungsweise mit inkludieren sollen in diese Erlebnisse. dass man Handschuhe oder verschiedene Anzüge hat für haptisches Feedback beispielsweise. Oder dass Gerüche simuliert übertragen werden oder dass man beispielsweise durch irgendwelche thermalen Westen irgendwie Wärmeempfindungen hat, dass Nähe in irgendeiner Art und Weise ausgedrückt wird. Und das ist ein großes Feld, was einzeln an vielen Stellen erforscht wird, aber sehr komplex ist und deswegen nicht hundertprozentig zusammenführbar ist noch. Und das ist auch eine der Stellen, wo wir gerne ansetzen wollen, um diese ganzen einzelnen Fäden zusammenzuführen und so ein ganzheitliches, multisensorisches Erlebnis zu schaffen, was wirklich auch sensorisch immersiv ist und nicht nur emotional immersiv.
Und damit kommen wir zu meiner zweiten Gesprächspartnerin für diese Folge, und zwar zu Merle Fairhurst. Sie ist Juniorprofessorin für Social Affective Touch an der Technischen Universität Dresden und forscht zum Thema virtuelle Kommunikation und Berührungen. Sie ist übrigens Mutter von 5 Kindern. Ich erwähne das, weil sie es selber gleich zur Sprache bringt.
Ja, also ich bin Forscherin der multisensorischen Wahrnehmung. Also das ist quasi meine Hauptfrage. Ist das so, dass einige Sinne sind stumm sozusagen in solche Zoom-Austausch? Ja, also ich denke, das ist immer den Fall, dass ein oder mehrere Sinne sind mehr aktiv oder weniger aktiv. Als Mama, ich versuche meine Kinder immer zu sagen, die sollten auch das Essen erstmal riechen, bevor die das dann ins Mund. Weil ich denke, das ist oft den Fall in unserer modernen Welt, dass wir benutzen sehr wenige Sinne. Und ich finde das auch sehr schade. Aber man muss auch sagen, dass es gibt einige Leute, die sind mehr oder weniger sensibel mit verschiedenen Sinne. Also mehrere sind sehr visuell, andere sind vielleicht mehr über den Hörsinn. Also ich denke, als Musikerin, ich bin sehr aktiv mit meinem auditorischen Sinn, aber ich versuche mehr und mehr riechen, hier bei CETI. Wir versuchen das ein bisschen besser zu abklären, ob wir das brauchen, ob es fehlt, solche Sinne, also Informationen über zum Beispiel riechen und berühren. Von was wir sehen, wir können unsere Erfahrung in VR zum Beispiel viel reicher machen mit Berührungen.
Ich habe Sie erstmal nach den drängendsten Fragen in Ihrem Forschungsbereich gefragt.
Ah, so viele. Also ich bin der Meinung, es gibt viel mehr Fragen als Antworten genau in diesem Forschungsfeld, weil so viel ist geändert. Und also ich denke, dass zum Beispiel dieses Einsamkeitsproblem, dieses Pandemie, ja, das stört mir sehr viel. Und die große Forschungsfrage, die ich persönlich habe, ist, ob wir dieses Problem irgendwie vermitteln können, lösen können, ob Technologie eine Rolle dafür spielt. Vielleicht auf der positiven Seite nach Covid, wir wissen, dass wir viele große Veränderungen in das Medizin und Schritte in das Medizin und Telemedizin gemacht haben. Genau da haben wir auch eventuell die Möglichkeit, mit solcher Technologie zu arbeiten und Leute zu helfen, die nicht zu dem Arzt fahren können, die zu weit weg wohnen, wo die brauchen Hilfe schneller, als die dann fahren können. Und genau mit solchen VR-Technologien und auch eventuell ein Berührungsextra dazu haben wir die Möglichkeit, diese Telemedizin etwas mehr persönlich zu machen, mehr effektiv eventuell zu machen, dieses Human in the Loop wieder einzugeben, weil diese Telemedizin ist sehr oft nur telefonisch und nur sehr konkret. Und die Forschungsfrage da ist, ob wir eventuell Telemedizin auch verbessern können durch solche Technologien. Ja, also ich denke, die zwei sind die große, die ich gerade schnell erklären kann.
Greifen wir das nochmal kurz auf, dieses Problem mit der Einsamkeit. Natürlich flüchten sich viele von uns in virtuelle Welten, weil wir in der realen Welt vielleicht einsam sind und uns allein fühlen. Die Corona-Pandemie hat diesen Effekt sicherlich verstärkt, er war aber vorher schon da.
Warum brauchen wir das? Diese Einsamkeit, die auch vor Covid als größere Pandemie von der World Health Organization auch gezeigt wurde, das ist ein größeres Problem. In unserer Arbeit, in unserem Labor, wir suchen, wie wir auch mit solcher Technologie die Möglichkeit haben, soziale Isolation und Einsamkeit eventuell auch vermitteln können durch Berührungen.
Ein Begriff, den ich in diesem Zusammenhang oft gelesen habe, ist die sozioaffektive oder soziale affektive Berührung. Das ist ein emotional gesteuerter, beabsichtigter Körperkontakt. Im Englischen auch als Virtual Touch bezeichnet.
Eine wirkungsvolle Art und Weise, wie wir mit anderen kommunizieren und uns mit ihnen verbinden sein können, ist die Berührung und diese Berührung, dass wir mit jeder und mit anderen austauschen können, diese soziale, affektive Berührung, die kommuniziert was. Und das ist ein ganz großes Forschungsfeld jetzt gerade. Aber ich will auch immer sagen, dass diese Selbstberührung muss mehr geforscht sein. Wir wissen sehr wenig über warum ich mag es, wenn ich zur Frisur gehe, oder warum ich Massage mag. Warum brauche ich auch Selbst- und Berührung von anderen?
Wenn ich jetzt mal an den geschäftlichen Kontakt zu anderen Menschen denke, da beschränkt sich die Berührung eigentlich auf ein Händeschütteln zur Begrüßung. Und da steckt mehr dahinter, als ich zunächst dachte.
Wir haben das über mehreren Kulturen, berührungsabhängige Begrüßungen. Und warum sehen wir das? Wir denken, dass es ist ein Shortcut. Also wir haben durch diese Handschüttel einen ganz schnelles Überblick über wem nebenbei sitzt oder mit wem ich dann reden wird. Und das ist auch ein Vertrauenssignal. Ich bin da und ich bin bereit. Und ich denke, was ganz interessant ist, durch diese 4 Jahren von Covid haben wir gesehen, dass wir haben andere Möglichkeiten benutzt. Wir haben andere Shortcuts. Wir reden ein bisschen über unsere Familie. Ja, also über Kontext wird das dann anders sein, ob wir dann wirklich diese Berührungsaustausch brauchen oder nicht.
Was gibt es denn da schon in dem Bereich VR und Berührung zum Beispiel?
Also in Gaming ist es auf jeden Fall schon gesehen, dass es gibt Charaktere, die interagieren, und ob das eine Handschütteln oder eine Kuscheln, es gibt Kontexte, wo das wird eventuell interessant zu gucken, ob wir auch einen physikalischen Reiz wahrnehmen sollten in solchem Kontext. Was ich auch sagen kann, ist auch ohne unsere ganz coole haptischen Geräten, was wir in CT recherchieren, wir haben trotzdem ein Gefühl. Ich kann das nicht vielleicht sehr gut erklären, aber wenn man diese Kuschel sieht, ins Gehirn zumindest, wir haben eine ganz ähnliche Aktivität ins Gehirn, wenn man das sieht und nicht selbst berührt ist. Also ich denke und sage fast immer, dass es gibt diese schöne Szene in Love Actually, wo die Leute in den Eingangshalle einkommen, also in der Ankunftshalle. Ich habe diesen Film vielleicht 1000 Mal schon gesehen. Jedes Mal, dass ich diese schöne, ja, schöne 10 Sekunden sieht, ich habe dieses ganz komische Gefühl, dass ich habe auch selbst einen Kuschel gehabt. Und das ist nicht so komisch, weil wir wissen auch von neurowissenschaftlicher Forschung, dass die gleichen Gehirnarealen sind auch aktiviert, nur beim Sehen. Also in dieser VR-Kontext brauchen wir einen haptischen Input.
Ich grätsche hier kurz rein. Kennt ihr diese Szene, die Merle Fairhurst da anspricht? Im Film Tatsächlich Liebe sieht man einfach die Ankunftshalle eines Flughafens. Und dort fallen sich verschiedene Menschen um den Hals. Alte und junge, Familien, Freunde und Liebespaare. Es ist die Freude, sich wiederzusehen. Und das ist wirklich ansteckend. Das macht richtig gute Laune, das zu sehen. Man fühlt sich selbst umarmt, nur weil man diese Begrüßungen gesehen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es hilfreich und gut, wenn man diesen Reiz auch haptisch übertragen könnte? Ich also diese Berührung nicht nur sehe, sondern sie auch wirklich spüre?
Ich denke, das wird am Kontext abhängig sein, ob das wirklich hilfreich, besser und gut sein wird. Das große Thema von unserer Labor ist diese subjektive Seite von Berührung. Das ist nicht immer gewünscht, nicht immer angenehm.
Und da sind wir an einem sehr wichtigen Punkt. Und zwar müssen wir mal über Subjektivität sprechen. Ich merke es zum Beispiel, was Nähe zu Fremden angeht. Manche Menschen haben gar kein Problem damit, sich am S-Bahnsteig zum Beispiel 30 Zentimeter neben mich zu stellen oder sich im Kino direkt neben mich zu setzen, obwohl überall noch viel Platz ist. Mich stört das aber sehr. Ich brauche mehr Distanz zu fremden Menschen, um mich wohlzufühlen. Das heißt, jeder Mensch hat ein individuelles Empfinden, was angenehm ist.
Wir denken immer nur, dass Berührung gut ist, dass diese soziale Berührung gut ist. Und ich kann ehrlich sagen, ich habe 5 Kinder und eins davon ist das nicht den Fall. Also die will das nicht oder sehr, sehr wenig davon. Und das ist nicht eine schlechte Ding. Wir gucken auch gerade, wir haben eine große Studie über sogenannte Touch Aversion. Also was genau als Wort etwas falsch ist. Das ist nicht, dass die das mögen nicht, die brauchen das vielleicht nicht. Und wir reden nicht mit solchen negativen Wörter für Leute, die sind etwas mehr sensibel über was für Wein die trinken oder was für Essen die nehmen wollen. Da sagen wir, die sind ja Connoisseur. Ist das nicht den Fall mit Berührung, dass die sind auch nur etwas mehr empfindlich und die wissen genau, was die brauchen und wollen nicht nur so was für Berührung haben, nur die wichtigen Formen von Berührung haben. Also ja, ich denke, wir müssen nur viel mehr über diese Subjektivität von Berührung reden und denken mehr an was das für verschiedene Rollen in unserem Leben spielen kann. Und das geht von Telemedizin bis zu, wie wir dann Einsamkeit eventuell vermitteln können. Also ja, ein großes Thema mit vielen Fragen.
Das würde zum Beispiel bedeuten, dass ich so eine VR-Anwendung auf meine eigenen Bedürfnisse einstellen müsste. Dass es einen Knopf gibt, wo ich selber bestimmen kann, wie viel Berührung oder Haptik mir angenehm ist oder nicht. Es ist ja eigentlich generell eine sehr seltsame Situation, dass wir über Tausende von Kilometern entfernt sein können und durch eine Videokonferenz zum Beispiel sehen wir uns ohne Verzögerung, als wären wir im gleichen Raum. Und da können wir wieder zurück zu der Ausgangsfrage, ob die Forschung vielleicht auch etwas gegen die Einsamkeit der Menschen tun kann.
Ja, genau. Also wir reden jetzt über pseudohaptische Effekte, wo wir gerade eine ganz schöne VR-Umgebung benutzen, wo man hat das Gefühl, das ist wirklich eine ganz intensive Gefühl, dass wir können nicht nur berühren, sondern durch das Haut gehen. Ich bin jetzt wirklich der Meinung, dass solche Illusionen, also diese Täuschungen, könnte eventuell das Schlüssel sein, wo wir können das Gefühl von einer zwischenmenschlichen Interaktion haben, eine ganz nahe Interaktion haben, aber ohne haptischen Input. Der andere Kontext ist vielleicht, weil wir reden hier vielleicht von einem Austausch mit jemand Tausende von Kilometern weg. Und da, wenn es eventuell eine Verspätung von der erwarteten Reiz kommt, ist das vielleicht zu viel. Also wir untersuchen gerade genau solche Latenzfragen. Wie sensibel sind wir? Wie schnell muss das sein? Wie korrekt muss das sein? Wir reden von Kongruenz, also wenn wir einen Effekt oder einen Reiz erwarten und es kommt nicht, wenn wir erwarten oder es ist nicht genau, wie wir das erwartet haben, könnte das natürlich dieses Erwartungssystem, dieses Dopaminsystem auch viel stören.
Ich bin sehr gespannt, wann und inwieweit sich das Internet auf mehr Sinne ausweiten wird, als es bisher der Fall ist. Es ist ja schon erstaunlich, dass wir uns alle so schnell an Videokonferenzen gewöhnt haben. Es war zu Beginn ja schon sehr hakelig und mit viel Latenz. Mittlerweile ist es eine normale Unterhaltungsform. Das war es leider schon für heute. Wie gesagt, mehr zum Thema gibt es auch in der ersten Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Hört gerne mal rein und ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.